Yannick, bist du eigentlich schon mal in eine neue Szene oder einen neuen sozialen Kontext gekommen, der dich sehr eingeschüchtert hat? Also, ich erinnere mich auf jeden Fall an mein erstes Punkkonzert, so als Teenager im Schlachthof in Wiesbaden, auf dem meine Freunde und ich ganz schön schüchtern da am Rand standen und auch dann noch, als der ganze Saal sich so nach und nach in Moshpit verwandelt hatte, immer noch so eine Grundskepsis hatten. Hast du solche Übergangssituationen, solche Initiationsrituale erlebt?
Ja, der Schlachthof in Wiesbaden klingt schon so einschüchternd. Na, ich dachte jetzt spontan, also dadurch, dass ich aus einer Nicht-Akademiker-Familie komme und dann so in den ganzen Uni-Betrieb eingestiegen bin, also das ist so das, was mir da spontan einfallen würde, was einfach ganz andere soziale Codes sind, nochmal eine ganz andere Art und Weise zu sprechen und das eine Welt, in der man sich zurechtfinden muss, das ist auf jeden Fall so eine einschneidende Erfahrung, die, glaube ich, ganz viele machen.
Ja, ich würde sagen, Punk und universitärer Kontext, da gibt es auf jeden Fall gewisse Überschneidungen. Wir sprechen heute nicht nur über Initiationsriten, Szenen, Subkulturen und Soziotope, sondern auch über einen Film, denn ihr hört Katz, den kritischen Filmpodcast, Folge 273, heute mit Yannick Nolting.
Hallo.
Und mit Pillion von Harry Lytton, der neuen, Zitat, aller Journalisten der Welt, Domcom, die seit letzten Donnerstag auch in den deutschen Kinos zu sehen ist. Ich bin Lukas Bawenschik, einen wunderschönen guten Tag. Yannick, wir vertreten heute Christian Eichler. Wir werden unser Bestes geben, oder?
Ja, ich denke doch.
Ich meine, normalerweise sitzen hier ja auch zwei oder drei Gäste. Jetzt sind wir mal im Duo. So, ich glaube, diese Konstellation gab es noch gar nicht, oder?
Ich glaube, einmal bei dem, wie hieß der Yorgos Lanthimos-Film, über den wir mal gesprochen haben.
Stimmt. Ein Film, dessen Titel uns jetzt schon entfallen ist, der vielleicht nicht so besonders bedeutsam war. Mal sehen, wie es im Vergleich dazu heute aussieht. Wir sprechen über Pillion, das Spielfilmdebüt des britischen Regisseurs Harry Lytton, das seine Premiere letztes Jahr in Cannes in der Sektion Un Certain Regard gefeiert hat. Pillion ist das englische Wort für den Sozius, also den Beifahrersitz eines Motorrads. Eine dehnbare Metapher, denn scheinbar kann man auch ein ganzes Leben als Beifahrer fristen. Der Film basiert auf dem Roman Box Hill von Adam Marth Jones und präsentiert uns die Beziehung zwischen dem schüchtern jungen Gemeindearbeiter Colin, gespielt von Harry Melling, und dem selbstbewussten Motorradclubleiter Ray. Die Rolle übernimmt Alexander Skarsgård. Schon allein äußerlich sind sie grundverschieden. Colin ist 5 Fuß 6 groß, Ray 6 Fuß 5. Und auch sonst sind sie wie Menschen unter umgekehrten Vorzeichen. Ray ist älter, gefasster, konventionell attraktiv und vor allem auch dominanter. In ihrer Beziehung spielen Bondage, Discipline, Dominance and Submission ohne Zweifel eine Rolle. Aus dem Verhältnis zwischen Diener und Herr entspringt ein Lustgewinn. Gleichzeitig bleibt zwischen den beiden eine gewisse Distanz, ein großes Geheimnis. Genau wie seiner etwas spießigen Familie fällt es Colin nicht immer leicht, den mysteriösen, geschichtslosen Ray in seiner Fremdartigkeit völlig zu akzeptieren. Yannick, auf digitalfernsehen.de nennst du Pillion einen der besten Filme des Jahres. Wieso der Superlativ schon Ende März?
Naja, ich musste natürlich erstmal eine Übersetzung finden. Für mich war es ja der beste Film des letzten Jahres.
Ah.
Und ich habe es natürlich dann so ein bisschen relativiert.
Ist eigentlich ein 2025-Film für dich?
Ist eigentlich ein 2025-Film, wenn man das so nimmt, ja. Und ich wollte das natürlich jetzt nicht für 2026 auch gleich mitbehaupten, aber ich glaube, auch wenn ich nach den regulären Kinostarts gehe, wird sich das bis zum Jahresende halten. Ich fand den letztes Jahr ganz toll, ich habe den jetzt nochmal gesehen und fand den wieder ganz toll. Deshalb stehe ich da voll und ganz hinter diesem Superlativ.
Was ist es denn, was diesen Film zu einem der besten Filme des Jahres macht?
Ich glaube, für mich war es einfach das Zusehen bei dieser Figurendynamik, die ich da sehr spannend fand. Mhm. Und das ist ein großer Schauspielerfilm, wie ich finde, obwohl ja gerade Alexander Skarsgård fast durchweg nur so eine Art Präsenzrolle auszufüllen hat, die dann nur so mit kleinen Regungen und kleinen Blicken oder auch mit einem Fingerschnipsen arbeitet. Das fand ich wahnsinnig stark. Und dann ist es eben dieses permanente Befragen, was treibt diese Figuren eigentlich an? Was hält die beiden in dieser Beziehung von dem ganzen Kontext mal abgesehen? Ich meine, es wurde ja jetzt ganz viel gelobt, wie authentisch jetzt da endlich Kinks und so eine queere BDSM-Beziehung abgebildet wird. Da kann man sicherlich nochmal
darüber
streiten.
Oder auch mit wie viel Sympathie und Zärtlichkeit wahrscheinlich, oder?
Ja, auch Sympathie, Zärtlichkeit würde ich auch alles so unterschreiben, aber es ist dann doch auch nicht nur die Sympathie und ich glaube, das ist auch die große Stärke. Also schon als ich den da letztes Jahr gesehen hatte in dieser Pressevorführung, dachte ich mir schon, oh, da wird es bestimmt auch so manchen Diskurs dann darum geben, dass das ja nicht einfach so eine einvernehmliche BDSM-Beziehung auf Augenhöhe ist, sondern dass es auch hier schon wieder sehr stark ins Missbräuchliche ja teilweise fast schon reingeht, beziehungsweise in der Romanvorlage geht es eindeutig ins Missbräuchliche rein, aber ich glaube, genau das macht diesen Film auch so spannend und das ist auch genau die Reibefläche oder der Punkt, über den man da die ganze Zeit nachdenken muss und das fand ich total anregend in dem Fall.
Ja, es geht auf jeden Fall um Grenzen und um die Frage, wie viele Grenzen denn jetzt eigentlich überschritten werden. Dafür wählt der Film aber doch in weiten Teilen eine recht konventionelle Form, oder? Also mal ganz abgesehen natürlich von diesem Regime der Blicke und von dieser Frage, wer schaut wen, wann, wie lange an, darüber kann man sicher diskutieren, wie präzise das gemacht, das ist schon auch eine der zentralen Fragen. Wo beginnt denn eigentlich Übergriff, Kontrolle, Macht? Und wie du schon gesagt hast, in Box Hill von Adam Mars Jones ist es sehr viel eindeutiger. Ohnehin ist das, glaube ich, eine Adaption, wenn man es so nennen will, die vor allen Dingen Kontext entfernt. Oder wir haben beide den Roman gelesen, auch nochmal für die Sendung jetzt. Und es werden vor allen Dingen die zeitspezifischen Elemente entfernt. Also dort wissen wir sehr genau, es beginnt alles im Jahr 1975. Unsere Hauptfigur ist 18 Jahre gerade geworden, ist in der Welt der Erwachsenen angekommen und jetzt beginnt sich alles zu verändern. Und der Film endet dann 6 Jahre später, nach 6 Jahren Beziehung im Jahr 1981, vielleicht auch so ein bisschen mit dem Beginn der Thatcher-Ära. Und irgendetwas ist passiert, irgendetwas in der Welt hat sich verschoben. Dieser Film hier ist sehr befreit von Kontext, oder er hängt auch so ein bisschen in einem viel abstrakteren Raum, in irgendeiner Form von Gegenwart, die aber nicht allzu streng eingeordnet wird.
Absolut, und ich bin mir immer noch nicht ganz so sicher, wie ich das jetzt so genau finde. Also ich finde beide Versionen, sowohl den Roman als auch den Film auf ihre eigene Art und Weise beeindruckend. Ich hatte bei dem Roman vielleicht ein bisschen das Gefühl, gerade dadurch, dass der mit so viel historischem Kontext und so vielen Bemerkungen am Rande noch aufgeladen ist, dass das dann manchmal ein bisschen wirkt wie so der Zusammenschnitt oder der Schnelldurchlauf durch einen eigentlich viel längeren Roman. Also ich glaube, hier wäre tatsächlich mal gut gewesen, wenn der Roman noch ein paar Seiten mehr gehabt hätte, statt da so durchzubrechen. Und ich sage mal, dadurch, dass man jetzt diese Verfilmung so dekontextualisiert hat, macht es das natürlich wieder spannender, nochmal stärker auf diese Figurendynamik zu schauen, die ich schon erwähnt hatte, weil ich finde, jetzt auch, als ich da nochmal reingelesen hatte in die Vorlage, man kommt schon kaum umhin, das als so eine politische Allegorie gewissermaßen zu lesen. Ich bin mir selber noch nicht sicher, in welche Richtung die eigentlich so genau führen will, aber gerade was du beschrieben hast, das ist diese aufziehende Thatcher-Ära, das sind die ökonomischen Krisen im Hintergrund, die da angeschrieben werden, ob das eine gewisse Metallkrise ist, die wird da mal genannt, auch wenn es um das Bearbeiten oder das Bauen von Motorrädern geht zum Beispiel. Das Motorrad als Statussymbol, das sind diese Klassenkämpfe, die sich da abspielen. Das ist dann die AIDS-Krise, die da stattfindet. Ja. Und das ist ja dann auch noch mit sehr, ja auch unbequemen Bemerkungen in diesem inneren Monolog niedergeschrieben, wenn es dann auch um eine gewisse Sehnsucht nach dem Autoritären geht. Und dann wird das in so eine naturalisierte Ordnung überführt, wo es dann einfach so sinngemäß heißt, es gibt in dieser Welt Führer und es gibt welche, die führen müssen. Und dieser Colin, dem fällt es eben sehr leicht, sich dieser Rolle der Person, die geführt wird, sich dem zu fügen. Und dadurch, dass das in dem Film jetzt so nicht einfach so möglich wird, entsteht dadurch für mich nochmal ein zweites sehr interessantes Kunstwerk, weil ja überhaupt die Frage oder überhaupt die Tatsache, dass uns da so viele Anhaltspunkte und Deutungsangebote aktiv geraubt werden, das fand ich da dann wiederum das Spannende an der Fassung.
Ja, man merkt halt so die Kraft des Filmischen, oder? Es ist sehr viel stärker interessiert an Körpern, an Blicken, als das ein Roman logischerweise sein kann. Dafür, wie du schon sagst, verschwindet dann halt politischer Kontext. Also ich habe natürlich hier auf meinem Zettel den Marquis de Sade und Leopold von Sacher-Masoch und ihre politischen Interpretationen durch eigentlich so alle Theoretiker des 20. Jahrhunderts dann nochmal aufgegriffen. Also ich denke zum Beispiel auch an Foucault, dessen großes Werk über Sexualität dann ausgerechnet 1976, also ziemlich genau eigentlich, wenn der Roman beginnt, erscheint und auch eigentlich so eine Verschiebung vornimmt von, sagen wir, der positiven Interpretation hin zu de Sade als so ein Kerkermeister des Politischen und des Erotischen. Und das fand ich irgendwie interessant und das fehlt hier alles. Und an die Stelle davon tritt dann, naja, was eigentlich? So etwas Zwischenmenschliches es stärker, oder? Also, wenn ich so einen ersten Kritikpunkt anbringen könnte, ich bin allgemein, glaube ich, genau wie du auch echt recht positiv eingestellt gegenüber dem Ganzen, aber ich hatte schon auch das Gefühl, man verschiebt das schon so ein bisschen in die Tradition so des Kitchen-Sink-Dramas. Man schaut sich so diese ganzen Mike Lee-Produktionen, die BBC-Sachen der 70er und 80er, den kleinen Waschsalon und so weiter nochmal an und sagt, wir machen eigentlich etwas ganz Ähnliches. Wahrscheinlich kommt daher auch dieser Begriff der Dom-Com, oder? Da ist doch der Gedanke, wir nehmen etwas, das als in der öffentlichen Wahrnehmung als recht unverfänglich, als geradezu süßliche Unterhaltung geht und laden das eben auf mit diesem spezifischen Kontext. Und ich habe irgendwie gedacht, ja, wenn wir an so große Vordenker des Sadomasochismus, der von BDSM denken, da denken wir an so Leute wie Georges Bataille, bei denen es immer um die Transgression ging. Und hier habe ich schon das Gefühl, es geht auch um die Frage, wie können wir das alles greifbarer, konsumierbarer, kommensurabel machen? Also wie können wir das einem Publikum unterjubeln, naja, das ist vielleicht der falsche Begriff, zugänglich machen, das vor ein paar Jahren so Sachen wie Pride geguckt hat?
Na, ich glaube, der Knackpunkt da ist so ein bisschen ein ähnliches Phänomen, was ich auch bei Heated Rivalry zum Beispiel aktuell beobachte. Das sind so Filme und Serien aus so einer, wie man vielleicht sagen könnte, einer Art postliberalen Zeit in Gesellschaften, die sich als westlich begreifen, also wo einerseits eine totale Enttabuisierung stattfindet, auch eine Form von Normalisierung, auch dass man solche Stoffe jetzt einfach in einem Mainstream-Gewand erzählt und rausbringen kann, das auf eine sehr offenherzige Weise glücklicherweise tun kann und auch tun will. Und ich würde auch Pillion als sehr Mainstream-tauglich eigentlich bezeichnen. Das ist kein Film, den ich jetzt so als Nischenfilm oder als Experimentalfilm oder dergleichen abstempeln würde. Das hast du auch schon passend beschrieben. Und trotzdem eint diese Werke, wenn ich jetzt mal Heated Rivalry noch dazu nehme, dass da das Tabu im Hintergrund immer wieder so ganz unangenehm durchschimmert. Also bei Heated Rivalry geht es dann doch nochmal vorrangig um diese Last des Coming-Outs, was man eigentlich in dieser Erzählform und dieser Art von Normalisierung, die man da auch abbilden und hervorrufen will, die man da nicht so ganz von sich weisen kann. Also offenbar ist dann doch noch dieses ja historische Trauma und dieser ja Bekenntniszwang und dieser Druck zum Rechtfertigen so groß, dass das immer noch zum großen Drama taugt. Und so ist es dann auch in Pillion, dass man einerseits ja eine Irritation dadurch erfährt, dass gerade dieses Elternhaus von Colin total fein ist mit seiner Sexualität, also das sorgt für überhaupt keine Konflikte mehr, so wie man das vielleicht früher in einigen Coming-of-Age-Filmen oder auch Coming-of-Age-Romanen erzählt hätte, also dieses Outing zum Beispiel spielt da gar keine Rolle mehr und trotzdem merken wir dann auf einmal, wie auch in dieser Normalität, die da stattfindet, eine gewisse Grenze aufgezeigt wird, nämlich spätestens dann, wenn diese Partnerkonstellation, also einmal die ja doch spießigen Eltern einigermaßen, würde ich jetzt mal so ein bisschen herabwürdigend sagen, mit dieser anderen Form der Beziehung aufeinandertreffen. Und die Stärke des Films ist aber, das würde ich dann nochmal unterstreichen, dass der es schafft, dass wir ja alle in dem Moment nachvollziehen können. Also wir hatten auch auf Katz Discord schon mal ganz kurz die Diskussion, was ist jetzt mit der Rolle der Mutter und ja, flippt die da vielleicht so ein bisschen übertrieben aus in der Szene?
Die ist viel kritisiert worden, oder? Das war schon auch einer der zentraleren Kritikpunkten so.
Ja, und also genau da würde ich halt sagen, sie hat doch absolut einen Punkt, also aus dieser, da kann ich doch, ich drücke natürlich auch hier diesem anderen Paar da die Daumen, also Ray und Colin in dem Moment, aber trotzdem kann ich doch diese Mutter empathisch voll und ganz verstehen, die irgendwie da sitzt und sagt, ich werde bald sterben an meiner Krebserkrankung, die sie ja offenbar hat und ich will irgendwie wissen, mit wem mein Sohn sein Leben verbringt, gerade weil sie ja weiß, dass es eben nicht so eine konventionelle Beziehung ist, die beiden führen.
Ja, auf jeden Fall, also ich fand das auch interessant, wie das so gegeneinander gestellt wird. Ich finde, es gibt im Buch diesen seltsamen Vergleich, die Eltern haben exakt dieselbe Körpergröße und die Körpergröße der beiden männlichen Figuren ist eben eine, die weit auseinander geht und es geht da auch um so eine bestimmte Vorstellung von Gleichwertigkeit, von Machtverhältnis in der Beziehung, die damit natürlich einhergeht. Was ich mich natürlich gefragt habe in diesem Zusammenhang auch irgendwie, zum einen natürlich, kann man denn in so einer stark konventionellen Form von einer unkonventionellen Beziehung erzählen? Also entsteht da nicht irgendeine Form von Bruch? Und wenn ja, wie produktiv ist der? Und andererseits, was ich auch vielleicht gerade schon habe andeuten wollen, wir hatten ja kurz irgendwie Foucault erwähnt und 1976 und da war ja so ein bisschen eine Verschiebung, die stattgefunden hat mit so einem Buch wie Sexualität und Wahrheit, die in der Luft lag von so der Zeit der freien Liebe und dem Summer of Love und libidinöse Befreiung Befreiung hin zu so einer Frage, okay, ist das nicht auch eigentlich wieder eine Konsumwelt? Ist das nicht auch bei Foucault dann ein Diskurs? Und das habe ich mir jetzt natürlich auch gefragt. Also es geht so viel um Selbstfindung, um Individuation, um die Frage von Emanzipation von diesem, wie schon angesprochenen, sehr spießigen Elternhaus. Findet die überhaupt noch statt und wie sieht die aus? Also das waren jetzt viele Fragen, aber vielleicht fangen wir erstmal ganz grundsätzlich damit an, mit dieser Formfrage. Es gibt eigentlich zwei Modi in diesem Film. Die hat auch der Regisseur in verschiedenen Interviews eigentlich immer wieder offengelegt. Einerseits eben dieses etwas triste Familienleben, so das kleine, spießige Petit Bourgeoisie oder noch nicht mal das. Es ist fast so Unterschicht. Es ist irgendwo am Übergang dazu, musste man sagen, in Großbritannien. Und auf der anderen Seite halt eben diese etwas wildere, exotische, freiere Welt der Biker, die irgendeine Form von Libertinage praktizieren. Und die wird versehen mit anderen Kammerperspektiven, mit Unschärfen, auch mit so Nachtaufnahmen, die eben so etwas Mysteriöses, Offenes erzählen. Wie ging es dir denn mit dieser formellen Zweiteilung? Ist das nicht zu simpel als Zugang für so eine Welt?
Ich fand sie gar nicht so simpel und das klang jetzt vielleicht auch so ein bisschen, ja, schroff ausgedrückt, auch wenn wir jetzt beide von so einer spießigen Welt reden. Auch da würde ich sagen, eigentlich eine Qualität des Films ist, dass der uns es auf eine Art und Weise zeigt, dass wir uns gar nicht so daran stören. Also ich habe jetzt auch bei dieser spießigen Familienwelt und bei diesem Idyll, wo die Eltern dann gemeinsam am Klavier so Weihnachtslieder singen, die habe ich jetzt gar nicht so als penetrant wahrgenommen oder dass er uns oder dass sich der Film darüber erheben würde. Und das Interessante und wo für mich der Bruch dann stattfindet, ist, dass wir einerseits dann, wenn es in die Welt dieser Biker reingeht, dass wir da einerseits so eine Form von Utopie fast vorgeführt bekommen. Also dann noch, wenn man da gemeinsam in die Natur rausgeht und man
lebt da. Ja, so ein bisschen genau wie so eine Letterwerbung oder so auch, oder?
Das stimmt, ja, wenn man da nackt im Baden geht, im Tümpel und so weiter. Ja, aber das sind ja so ganz nette Momente und Ausbruchsmomente, die der Film da zeigt. Und wenn wir dann aber wieder in dieses Häusliche zurückkehren, dann ist da das Spannende, dass uns auch da eigentlich jede Projektionsfläche genommen wird. Und wie gesagt, das ist für mich dann eigentlich der hauptsächliche Bruch, was dann auch den Film vielleicht filmhistorisch so ein Stück weit rausstechen lässt, weil, also das jetzt auch schon mit Foucault und diese ganzen wissenschaftlichen Diskurse und gerade in dem Roman halt das sicherlich noch nach, da geht es dann auch zum Teil um die, ja, Konzepte der 60er Jahre, in denen der Protagonist aufgewachsen ist und der fragt sich dann ja zum Beispiel, was denn mit so diesem Leben in Kommunen eigentlich, was das gewesen sein soll, was aber dann in dieser Geschichte ja auch wieder mit einer Missbrauchserfahrung schon wieder verkehrt wird, nämlich dass dieser Colin da rumgereicht wird und anderen sexuell zu Diensten sein muss, was ihm eigentlich ja nicht so ganz behagt in dieser Situation. Und ich glaube jetzt, der Film Pilgen versucht eigentlich dieses Thema von all diesen Zuschreibungen und auch diesen Theoretisierungen ein Stück weit zu entfernen, weil eben gerade auch eine Literatur, auch eine Filmgeschichte, wann immer es auch um erzählende Kunst ging, ja schon immer wieder versucht hat, das mit so eigenartigen Deutungen und Pathologisierungen aufzuladen oder da gleich noch die Rechtfertigung oder Begründung mitzuliefern, warum ja geben sich jetzt die Figuren dieser vermeintlich anderen abweichende Formen von Sexualität und Beziehung hin. Und das versucht er weitgehend zu umschiffen. Ich würde sagen, ihm gelingt das vielleicht dann doch noch nicht zu 100%. Also es geht ja dann auch hier gerade um das Thema der Angst vor der Intimität, auch vor einer Beziehungsunfähigkeit oder einer Bindungsangst. Da würde ich dann jetzt so nach dem zweiten Mal schauen, okay, das ist dann vielleicht schon wieder so in Ansätzen ein Klischee, was da reproduziert wird, dass die Erzählung dann darauf hinausläuft. Ja. Aber wie gesagt, ich glaube, der gibt sich schon sehr viel Mühe, das davon zu befreien, ein Stück weit von solchen Interpretationen.
So habe ich das eigentlich im weitesten Sinne auch erlebt. Also er hat zum Beispiel nicht diesen Zugang, den dann sowas wie 50 Shades of Grey, der ja vor 10 Jahren sicher eine irgendwie vergleichbare oder zumindest ähnlich wahrgenommene Geschichte erzählt hat. Und da gab es ja wirklich so eine Art Kurzschluss, so eine Art psychoanalytischen Kurzschluss, wo die Missbrauchserfahrung durch die Stiefmutter, wenn ich das richtig im Kopf habe, unseren Mr. Grey in diese pervertierte Form der Sexualität getrieben hat.
Ja, so eine Domina, genau.
Genau, und hier passiert das nun überhaupt nicht, aber weil der Film um so eine Art leeres Zentrum eigentlich rankt, weil da dieser Ray ist, der nie ganz erklärt, nie ganz psychologisiert, nie ganz historisiert wird, sondern der eine Art Abstraktion bleiben darf. Und ich meine, das ist im Roman nochmal anders gestaltet. Vielleicht spoilern wir das hier, weil ich diesen Unterschied für irgendwie wichtig halte. Er stirbt dort nach der Hälfte Hälfte des Romans und es geht dann um die Frage, wer war das eigentlich? Und hier ist es ja kein Tod, den wir sehen, sondern in höchster Form ist es irgendwann ein Verschwinden, eine Distanz, die sich eben aufbaut. Aber wir erleben ihn in einer Welt, die so ein bisschen non-distinct ist, ein Haus, das so ein bisschen eine Neutralität an sich trägt. Und wir erleben eine Distanz, die auch ein Selbstschutz ist. Wie du schon gesagt hast, ein Verhindern von Intimität, die aber auch ein Verhindern von dem Erfahren von mehr Details ist. Was ich mich gefragt habe, Menschen neigen dazu, Leerstellen aufzufüllen, Horror, Vakui und so weiter. Ist das nicht ein Film, der dazu einlädt, doch immer noch so eine Art düstere Erklärung irgendwie zu finden, das Mysterium und die Härte, die manchmal auch von Skarsgård eben ausgeht, so aufzuladen mit unseren eigenen Erwartungen? Also entkommen wir dieser Psychologisierung ganz? Du sagtest gerade, es gelingt nicht vollständig. Das liegt wahrscheinlich einfach daran, dass wir so, wie der Horrorfilm den Schatten benutzt, um Monster zu suggerieren, auch hier so eine Leerstelle haben, die genau diese Art von Trauma zum Beispiel halt irgendwie nahelegt. Oder wie, das ist natürlich eine bewusste Leerstelle, aber wie gehen wir mit der um?
Also ich würde auch sagen, dass, also und da kann ich auch für mich sprechen, ich sitze natürlich auch da und frage mich, was treibt den eigentlich an? Wer ist das? So wie sich die Mutter fragt, ist das vielleicht ein Serienkiller? Ist der vielleicht sogar verheiratet? Hat einen Partner, hat eine Partnerin? Lebt der vielleicht irgendwo woanders ein Doppelleben und so weiter? Da kommt man nicht umhin, gerade wenn das auch über so einen langen Zeitraum gewissermaßen erzählt wird, aber auch da die Stärke des Films ist ja dann, wie konsequent er das Programm durchzieht. Du hast auch schon die Neutralität dieses Hauses angesprochen, das fand ich auch nochmal sehr interessant, also dass da auch räumlich auch wieder so eine Projektionsfläche geraubt wird. Wir wissen, okay, er ist irgendwie klavierbegeistert und vielleicht so ein bisschen musikbegeistert, aber da jetzt auch nicht allzu talentiert, aber das scheint auch sein einziges Hobby abseits der Biker-Szene und dieses Lebensstils zu sein. Wir haben da halbleere Hängeregale, es sind diese kargen Wände überall, also nichts bietet uns da eigentlich Aufschluss über eine Identität dieser Person und das finde ich also als Gesamtes und als in sich geschlossener Kosmos, den der Film da aufmacht, auf eine sehr interessante Weise irritierend und das ja gerade dafür sorgt, dass all diese Deutungsangebote oder diese Deutungsversuche, die wir im Kino unternehmen währenddessen, dass er diese uns nichts laufen lässt, das finde ich auch schon wieder sehr bemerkenswert.
Ich finde ganz interessant, in dieser Klavierszene wird natürlich die Gymnopädie gespielt von Erik Satie, wahrscheinlich auch einfach, weil es ein sehr populäres Stück ist, aber ich dachte, es passt ja eigentlich ganz gut zu diesem Spannungsverhältnis zwischen, sagen wir, Libertinage, zwischen einem irgendwie revolutionären Bewusstsein und einem sehr spießigen Alltag. Denn Erik Satie ist ja für mich jemand, der immer so galt als Komponist, der irgendwie halt auch sehr gut bürgerlich funktioniert, den man auch in Deutschland natürlich irgendwie viel mit Kaffeewerbung, ich glaube Dallmayr Pro Domo oder sowas verbindet, aber der gleichzeitig halt natürlich in verschiedenen sozialistischen und kommunistischen Parteien war. Jemand, bei dem Kunst und irgendwie ein revolutionäres Bewusstsein sich auf ganz interessante Weise so verknüpft haben. Aber ja, allgemein finden wir sehr wenig. Im Roman gibt es da noch so ein paar, sagen wir auch, queere Klischees irgendwie. Also auf der einen Seite ist Colin da halt irgendwie so ein großer Musical-Fan, während sich dann auf der anderen Seite kunstbeflissen Ray zum Beispiel für die Oper interessiert und ihn auch einmal zu Carmen ausführt oder sowas. Das fällt hier alles weg. Und so bleibt vor allen Dingen, würde ich sagen, ein Körper irgendwie. So bleibt der ein Körper, der sich auch trainiert, der sich stellt, der sich auch im Ringkampf gefällt und so. Die Frage, die ich mir über diese Welt, in der er sich dann bewegt, gestellt habe, ist, wie viel Freiheit existiert denn dort? Weil es gibt ja irgendwie hier die Idee, irgendeine Form von Selbstfindung, irgendeine Form von Befreiung von diesem alten Elternhaus und von bestimmten Selbstzweifeln. Also ich meine, der Roman hat ja auch den Untertitel A Story of Low Self-Esteem. Das hat man hier nicht übernommen. Und trotzdem ist Colin jemand, der zweifelt, der hadert, der auch so ein bisschen eine Slapstick-Figur ist. Also viel des Humors des Films, der natürlich auch die Sexualität vielleicht so ein bisschen abschwächt, abmildert, hat damit zu tun, dass er sich so etwas ungelenkt durch die Bildrahmen bewegt. Aber dann kommen wir in diesen Kontext der Biker, der irgendwie befreiend sein soll. Und wie genau das funktioniert, darüber können wir noch sprechen. Aber da gibt es dann auch wieder Hierarchien und Kämpfe um Macht. Zum Beispiel liegt man da dann irgendwie in der Natur. Wir haben schon über diese Letter-Szenarien da gesprochen. Man liegt über so einen Tisch gebeugt und dann dürfen die großen, reifen Biker sich an ihren Twinks, also so simpel ist die Konstellation.
Ja, das Arschbuffet, stimmt.
Ja, das Arschbuffet ist ein sehr schöner Begriff, ja, auf jeden Fall. Sie dürfen sich auf jeden Fall am Arsch und, man muss auch sagen, am Mundbuffet halt eben bedienen. Und da kämpft man dann untereinander. Und im Buch ist das ja wirklich tatsächlich so ein Ring um Dominanz. Wer ist schöner, wer ist begehrenswerter? Und ein bisschen was davon bleibt im Buch auch. So dieser Zweifel, werde ich genommen, werde ich geliebt? Wie hast du denn diese internen Kämpfe, die in dieser Welt immer noch bleiben? Dieses Übervorteilen, dass die Menschen selbst in diesem vermeintlich losgelösten Bereich von Zwängen der Gesellschaft noch ausführen. Wie hast du die erlebt?
Naja, ich glaube, da ist ja niemand vorgefeit. Also vor so Ängsten irgendwie dann doch wieder verlassen zu werden. Oder gibt es da irgendjemanden, der ja mehr Kapital jetzt in vielerlei Hinsicht mitbringt, um dann wieder doch attraktiver zu sein? Wobei ich finde, der Film löst es dann ja doch auch sehr ambivalent auf. Also das wird mal so als Spannung angedeutet, wenn dann gerade auch die beiden Subs miteinander sprechen, wenn sie da den Tisch tragen, aber dann, und ja, dann gibt es vielleicht so kurz die Andeutung von einer Eifersucht, wenn dann dieser Ray zuvor das den anderen Mann dann nimmt, der neben ihn über den Tisch gebeugt ist, aber dann wird es ja trotzdem wieder so ein bisschen in die Geselligkeit und Gemeinschaft eingehegt. Also den Film finde ich da eigentlich noch sehr zahm und versöhnlich, und wir sehen ja dann auch im nächsten Moment, wie alle wieder gemeinsam abends am Lagerfeuer sitzen, und dann ist eher wieder so die Frage, wie gehen die beiden Partner eher miteinander um. Also wir sehen da, die einen liegen sich da am Arm und genießen eine ganz herkömmliche Form von Intimität, aber bei diesem Colin und diesem Ray ist das eben nicht so. Und ich würde ja zum Beispiel auch sagen, wir sehen da durchaus diverse Körperbilder auch in diesem Film, was man auch als Stärke bezeichnen kann. Und dieser Ray ist natürlich dann noch besetzt mit Alexander Skarsgård als so ein ja ganz klassisch normschöner, auch heteronormativer, gestählter, weiß nicht, sehr großer Männerkörper, der da aus allen auf einmal rausragen soll, der vielleicht innerhalb dieser Gruppe auch wie so ein Fremdkörper gewissermaßen wirkt. Aber genau daran lässt der Film das Ganze ja dann auch ein Stück weit zerschellen, also weil wir dann nicht dazu durchdringen, weil diese Beziehung in sich fremd bleibt, gerade weil das eben keine Beziehung auf Augenhöhe ist. Und da kann man vielleicht tatsächlich nochmal den Vergleich zu 50 Shades of Grey jetzt als ganz populäres Beispiel bemühen. Da ist es ja tatsächlich noch so gewesen, dass da dieser Vertrag ausgehandelt wird. Das ist auch da alles ganz schrecklich, weil das ja da gleich wieder mit so einer, so einem Aufstieg in diese Luxus-Business-Welt verbunden ist, und da muss dann auch die Erotik geschäftlich quasi ausgehandelt werden. Aber zumindest kann man das sagen. Und hier
bleibt ein bisschen mehr so die Erotik und das Geheimnis übrig, oder so ein Austasten einer Proben halt. Also es ist in dieser Hinsicht vielleicht freier. Gleichzeitig ist das Unterworfensein natürlich auch irgendwie hier und da absoluter, oder? Weil es sich über so Sachen wie Körper irgendwie ausprägt, weil man auch das Gefühl hat, Ray führt diese Gruppe auch, weil er diesen Alexander Skarsgård-Körper so mit sich bringt, oder? Also der hält für uns, die wir ja vielleicht True Blood gesehen haben, keine Geheimnisse mehr bereit, aber er ist auf jeden Fall hier etwas, das nun doch, wie du schon sagst, auch so heraussticht. Und wenn du sagst, das ist ein Präsenzschauspiel, dann ist es auch ein Inszenieren dieses Körpers als etwas, das etwas ausdruckt und das dieses ganze Soziotop, diese ganze Soziabilität auch irgendwie so verkörpert, so blöd das dann als Begriff letztlich ist, oder? Also das ist schon auch das Zentrum von allem. Man hat das Gefühl, stände da nicht Alexander Skarsgård mit dem 8-Pack, mit dem 10-Pack, dann wäre das hier eine andere Art von Zusammenkunft.
Auf jeden Fall. Und nochmal auf dieses Geheimnis der Erotik, was du da beschrieben hast, zurückzukommen. Trotzdem ist es so, dass das ist ja nicht dieses Bürokratische wie bei Shades of Grey. Das ist dieses Aneinandertasten und dieses Austesten und dieses stetige Grenzverschieben, und trotzdem ist es nicht ohne Unbehagen. Und das ist dann auch für mich der Knackpunkt, was den Film ja, wie schon eingangs erwähnt, so ein bisschen auch aufreibend macht, weil ja dann der Kernkonflikt nun mal auch ist, wie dieser Colin versucht, seine Grenzen auszutesten, und dieses für ihn intransparente Regelwerk, das er bis zum Schluss eigentlich nie so wirklich weiß, wie funktioniert deren Beziehung. Der befolgt zwar diese Befehle der Reihe nach, aber das findet nie mal eine wirkliche Aussprache oder ein Abstecken von Grenzen oder dergleichen statt, wie er dann gewissermaßen beginnt, das auszuloten und auszutesten.
Zumal an ganz vielen Stellen, sowohl im Roman als auch im Film, ja kein expliziter Befehl da ist, oder? Weil vieles nonverbal funktioniert, weil viele Sachen werden im Buch, und ich habe es ehrlich gesagt auch im Film so gesehen, so als Prüfungen verstanden. Man hat ganz oft das Gefühl, es ist eine bestimmte Grunderwartung da, die aber nicht immer explizit ausgesprochen worden ist, und er erprobt dann so nach und nach, was möchte denn dieser Mensch da eigentlich von ihm? Mhm. Und das hat natürlich auch einerseits natürlich was mit allen Beziehungen, die man führt, zu tun. Also ich glaube, in Beziehungen hat man natürlich immer einen ganz erheblichen nonverbalen Teil und ganz viele Sachen, die oft nicht sofort explizit ausgesprochen werden, sondern man findet manchmal auch so nach und nach, was möchte der andere eigentlich wirklich, weil man Bedürfnisse ja nicht immer eins zu eins genauso artikuliert, weil man vielleicht auch nicht oft ein Bewusstsein hat dafür, was man eigentlich jetzt gerade in diesem Moment möchte. Und was ich mich dann aber auch gefragt habe, es gibt hier, wie gesagt, schon diese irgendwie etwas abmildernde Ästhetik. Wenn wir über das Geheimnis und die Gefahr reden, hast du die im Film wirklich noch erlebt? Weil ich sagte jetzt gerade, Alexander Skarsgård ist uns irgendwie so vertraut. Ich habe den hier irgendwie nie als Bedrohung oder als etwas potenziell Schädliches wahrgenommen, sondern ich habe ihn so sehr als erotisiertes, vielleicht so vage pornografisches Objekt wahrgenommen, als etwas, das den Blick der Kamera auf sich zieht, dass ich nie wirklich dachte, jetzt könnte es dann wirklich irgendwann zum Serienmord kommen oder sowas. Also das ist nicht wie, keine Ahnung, The Loveless oder sowas, andere Filme, die Biker so sexualisieren, hinterfragen, von Catherine Bigelow, in dem da irgendwie eine viel größere Gewalt ausgeht von dem Willem Dafoe-Körper irgendwie. Also dazu kommt dann eben noch, dass so viel Humor in dem tapsigen, tollpatschigen des Ganzen ist. Und ich hatte schon auch das Gefühl, alles im äußeren Rahmen soll diese Gefahr, diesen Schock, dieses Geheimnis auch so ein bisschen abmildern. Ist das nicht ein Film, der sich auch selber zurückhält und der alles, was du an ihm lobst, auch so ein bisschen mit angezogener Handbremse, wenn wir jetzt die Motorradmetaphern irgendwie gerne haben wollen oder so, anbietet?
Also erstmal würde ich zustimmen, diese ganz große Gefahr habe ich auch nicht wahrgenommen. Gefahr bezieht sich halt hier in erster Linie darauf, dass man sagen könnte, ja, wenn der sich auf diese Mutproben nicht weiter einlässt, dann endet eben diese Beziehung. Aber ich finde, der Film schafft es schon ganz gut, zumindest das dann auch als großes Drama in Aussicht zu stellen, weil er das dann doch irgendwie diese, ja, flirty Stimmung, diese erotische Anspannung zwischen den beiden schon gleich am Anfang, wenn sie sich in der Bar begegnen und wenn sich Alexander Skarsgård da so neckisch in den Bildrahmen reinschält regelmäßig, das finde ich dann ja,
er
schon.
Er kommt so aus der Unschärfe hervor.
Genau, ja, ragt er auf einmal ins Bild rein. Also der macht das schon auf so eine gewitzte Art und Weise, gelingt ihm sehr gut, dieses erotische Spiel die ganze Zeit und zu dem, da auch direkt zu dem Humor überzugehen. Ich finde, also da haben sich ja auch einige daran gestört und verharmlost das Ganze wieder und dann macht es zu sehr das, ja, konsumierbar für eine breite Masse. Das habe ich eigentlich nicht so empfunden. Also ich finde, der ist schon sehr humorvoll und mit einer großen Leichtigkeit erzählt, auch wenn es in die schweren Momente reinkippt. Aber ich habe das nie so als direkte Pointen empfunden. Ja, es gibt so ein, zwei Slapstick-Einlagen und man kann dann lachen, wenn da dieser Colin bei dem Ring auf Armen und Beinen in die Luft gehoben wird. Aber das, ich glaube, der Film hat auch ein großes Verständnis dafür und ein großes Gespür, diese Figurenregungen sehr gut einzufangen in solchen Momenten. Mir ist da auch im Kopf geblieben, also gleich diese erste Bezwingung, will ich es mal nennen, diese Blowjob-Szene, die da in der Seitengasse stattfindet, da drückt ihn Alexander Skarsgård so an den Händen nach unten und das ist ein total ernst gemeintes Kräftemessen, beziehungsweise dieses Degradieren in dem Moment und auf einmal lachen die beide so darüber, also Colin lacht sowieso irritiert, aber auch bei Alexander Skarsgård bricht da so ganz kurz diese Rolle auf und er musste auch so ganz kurz lächeln über das, was er da gerade selbst macht, aber dann geht's wieder zurück in diese Rolle und ich finde auch da, also allein wie das gespielt ist, das finde ich ganz großartig, dass der Film da so eine Brüchigkeit reinbringt. Du hast noch das Pornografische angesprochen, ja, da kann man natürlich immer sagen, der geht jetzt nicht weit genug und dann gibt's umgekehrt auch so Filme wie The Visitor von Bruce LaBruce, die dann wirklich voll pornografisch gehen und wo mit Normen einfach noch drastischer gebrochen wird. Ja, klar, wie gesagt, kann man immer irgendwie einfordern, dass es noch offenherziger sein soll. Ich glaube, der Film findet schon den ganz guten Mittelweg und durchaus auch das Mechanische zu zeigen. Und es gibt ja schon noch so ein, zwei Szenen, also wo wir so ganz knapp am Pornografischen vorbeischrammen und trotzdem verbannt er dann doch die größten Teile ins Kopfkino. Das finde ich schon einen ganz guten Mittelweg und ich finde es vor allem begrüßenswert, dass der diesen Mittelweg besser meistert als sowas wie Heated Rivalry, auch da nochmal den populären Vergleich an der Stelle, wo ja das gefeiert wurde, wie tabulos und offenherzig das alles sei und eigentlich bekommt man da auch noch wieder diese völlig generischen Hochglanzbilder, wo so Leute, durchtrainierte Körper im goldenen Lichtschimmer da miteinander Sex haben und dann ist alles so perfekt durchchoreografiert, was gerade nicht im Bildausschnitt sein soll. Da finde ich das hier in seiner sehr schnörkellosen, naturalistischen und kargen Ästhetik schon bedeutend interessanter eingefangen.
Ich würde dem im Großen und Ganzen zustimmen, weil ich glaube, bei Bataille ist die Transgression immer so ein Schwebezustand. Und ich habe das Gefühl, wir sind hier oft in so einem schwebenden Zustand. Zum Beispiel in dieser Kampf-Rangel-Szene, die du gerade beschrieben hast, wo die Frage, ist das jetzt gerade sehr aufrichtig gemeint, ist das spielerisch? Das findet immer so ein Equilibrium, das findet immer so einen Zwischenzustand. Und ja, natürlich ist der Film jetzt näher an Love, Simon als an Bruce LaBruce irgendwie, aber ich habe auch nicht das Gefühl, ich habe da besonders viel vermisst. Natürlich kann man manchmal sagen, das dürfte auch vielleicht ein bisschen schmutziger noch sein. Man könnte sagen, okay, dass dann zum Beispiel bei dieser Blowjob-Szene am Anfang so dieses perfekte Penisquadrat quasi, also so ein bisschen Fleisch, aber jetzt nicht so viel, immer geschmackvoll eben unsere Leinwand füllt. Das kann man auch irgendwie so ein bisschen nervig und heimelig irgendwie finden. Aber ja, ich finde, im Großen und Ganzen funktioniert das ganz gut. Und
er holt ja später nach.
Ich finde sowieso, er ist ganz gut darin, nicht zu weit mit seinen Zuspitzungen zu gehen, um zum Beispiel auch diese Familie nochmal zu schreiben. Es gibt ja ganz viele Konstellationen, in denen diese Eltern wirklich nervig und aggressiv homophob wären und irgendwie auch so ganz unangenehme Schreckschrauben wären. Und hier passiert das ja zum Glück nicht. Da hat man schon auch das Gefühl, man ist auf einem guten Zwischenpunkt von Empathie und Skepsis, von berechtigter Sorge und irgendwie Hysterie im weitesten Sinne. Wo ich aber vielleicht so ein bisschen Skepsis habe, du hast gerade über die Körper noch mal geredet, ist das denn ein so furchtbar diverser Film? Also ich habe schon das Gefühl, die Sexualität bewegt sich hier sehr stark in so einer bestimmten Typologisierung. Also dass irgendwie da diese kleinen, schmächtigen Twinks und diese großen, muskulösen Doms auf der anderen Seite stehen, die auch immer so ein bisschen schablonenhaft gezeichnet sind, das fand ich dann auch irgendwie so ein bisschen schade. Also ich habe jetzt da diese große Diversität der Körper nicht erlebt, sondern ich dachte an sowas, du bist ja nun in der Schundschinkenwelt recht bewandert und da gibt es ja so Sachen wie das Omegaverse, wo man ganz stark so die Physiognomie zu Ende denkt und Weiblichkeit und Männlichkeit so ganz stark an bestimmte Vorstellungen von Körper knüpft. Und ich habe mich schon auch gefragt, sind diese Körper nicht auch irgendwie so ein bisschen überformt? Ist da nicht Physiognomie auch ein bisschen zu oft, sagen wir, sexuelles Schicksal?
Naja, das bleibt halt, also ist so ein bisschen die Frage, macht man den zweiten Schritt vor dem ersten? Also auch da kann man natürlich sagen, ja, das könnte alles noch fließender in seinen Geschlechtsidentitäten sein. Das bleibt dann halt hier sehr in so einer cis-männlichen, schwulen Welt gewissermaßen. Und ja, das spielen noch gewisse Klischees eine Rolle, wenn wir uns da an so einer kernigen, rauen Lederwelt gewissermaßen bewegen. Ich habe das jetzt nicht mehr im einzelnen Detail im Kopf, wie die jetzt der Reihe nach aussahen. Also da ja ist jetzt die Diversität hauptsächlich darauf bezogen, dass die jetzt alle nicht so die Körperbilder haben wie Alexander Skarsgård und da als perfekte, durchtrainierte Schaufensterpuppen mit Sixpack erscheinen. Also das ist vielleicht eine Diversität auf einem kleinen Level, würde ich sagen.
Ja, am Ende kommt mal eine afrobritische Figur ins Bild, dann ist auf jeden Fall da schon eine ganze Menge passiert. Ich habe vorhin schon kurz über Erik Satie gesprochen. Wollen wir vielleicht allgemein über die Musik reden? Ich finde die nämlich ganz interessant. Zum Beispiel wird ja dieses Satie-Stück dann auch später immer wieder aufgegriffen von so anderen elektronischen Klängen. Am Anfang haben wir so Motorengeräusche, die übergehen in so Choräle. Gab es da für dich Momente? Weil ich finde, das ist irgendwie schon alles ganz nett, aber es bleibt sehr im Hintergrund. Und ich habe allgemein das Gefühl gehabt, das ist schon auch ein Film, der insofern konventionell arbeitet, als dass er seine einzelnen Gestaltungselemente selten besonders stark nach außen drängt, sondern die bleiben schon auch sehr im Hintergrund. Also es ist schon auch recht viel klassische Kontinuität, recht viel klassischer Stil, der vor allen Dingen sich wie im Classical Hollywood dadurch irgendwie präsentiert, dass er eben nicht auffällt, dass sich Form eben nicht herausstellt. Gab es irgendwie Momente auf der Ebene von Musik oder bestimmte Formentscheidungen, die dir noch im Kopf geblieben sind, die du bemerkenswert fandest?
Ja, dieses Zurückhaltende, dieses Schnörkellose, das ist halt dieses, auch da wieder, was ich gerade meinte, der zweite Schritt vorm ersten. Also ich glaube, man darf trotzdem nicht unterschätzen, dass irgendwie, also dieser reine, nüchterne Abbildcharakter, den er wählt, dass das irgendwie heute ja immer noch irgendwie was Aufsehenerregendes und was Provokantes und was Grenzüberschreitendes leider Gottes immer noch birgt. Deshalb würde ich da gar nicht die Leistung schmälern, was der Film da als ganzes, ja, Gesamtprojekt in gewissermaßen anstellt und auch für eine große Gruppe von Menschen irgendwie anschlussfähig machen lässt. Die Musik ist mir gar nicht so groß im Gedächtnis geblieben. Für mich am ehesten, dass ich es wahnsinnig irritierend fand, also dieses Element, dass dieser Colin in dem Männerchor in dieser Kneipe singt. Und dann,
ja, so ein Barbershop-Quartett. Und zwar
ja, in so 2000 Kostüm
oder so. Also wieso sind denn da gleichzeitig Barbershop-Quartetts und Handys? Das ist ja nun, also ja, man kann natürlich sagen, ja, wir haben uns etwas von der zeitlichen Spezifizität gelöst. Es spielt nicht mehr 1975 oder 1995 mit 20 Jahren Rückblick. Aber diese komplette Zeitlosigkeit fand ich dann doch ein bisschen irritierend, weil das Barbershop-Quartett verbinde ich schon auch eher mit den 30ern, oder? Also
ja, auch wie die aussehen da, genau, ja, ja. Ja, das ist so ein Anachronismus und das lässt das vielleicht auch so ein bisschen, ja, das ist vielleicht wirklich ein Kritikpunkt, den ich dann nochmal stark machen müsste. Vielleicht wird dieser Colin irgendwie auch gerade im Internet und im Grindr-Zeitalter irgendwie doch ein bisschen zu naiv gezeichnet für sein Alter. Also ich weiß jetzt nicht, wie alt der genau in dem Film sein soll. Im Roman ist er ja gerade 18 geworden, also wirklich so an der Schwelle zum Erwachsenwerden. Gut, da könnte man mal noch sagen, der hat jetzt da noch nicht so viel Erfahrungen gesammelt und weiß nicht so recht, was in der Welt los ist. Aber ich sag mal, also als junger homosexueller Mann im Internetzeitalter, der muss ja diese Erfahrungen noch nicht selbst gemacht haben, aber dass der so komplett unbedarft offenbar in diese Welt reinstolpert, das fand ich vielleicht wirklich ein bisschen an den Haaren herbeigezogen. Aber ja, vielleicht ist das dann genau diese Anachronismus.
Gleichzeitig ist da dieser 37 Jahre alte Körper von Harry Melling. Ich finde, er spielt sehr gut jemanden, der gerade so beim Übergang ins Erwachsenenalter ist. Aber das ist ja schon auch ein interessantes Casting, oder? Also warum man da jetzt gerade, ich meine, Leute sind unterschiedlich stark von Rollen vorgeprägt, aber ich glaube schon, er ist in den Augen der meisten Menschen sehr stark Dudley Dursley aus den Harry Potter-Verfilmungen, oder?
Ja, klar. Es gab ja auch so einen ganz hässlichen Diskurs im Internet, also auch wo dann gesagt wurde, der sei nicht attraktiv genug für die Rolle und sowas, was ja also völliger Quatsch ist und auch total an diesem Film vorbeigeht oder was ja auch so ein ganz wesentliches Element ist. Das wird ja dann sogar einmal dialogisch da irgendwie zur Sprache gebracht, dass er irgendwie diesen Ray attraktiver erscheinen lassen soll, was ja aber dann also keineswegs irgendwie verherrlichend oder so gemeint ist, sondern dass da eher so wieder so eine unangenehme Note auch mit reinbringt und gerade, dass er ja so in Anführungszeichen normal und durchschnittlich aussieht, das ist ja auch Teil dieser Enttabuisierung, die da gewissermaßen angestellt wird und dass wir hier halt eben eine Hauptfigur haben, die nicht irgendein schlimmes Trauma erlebt hat oder was auch immer und dass sie sich jetzt in diese Unterwerfung begibt, sondern der führt halt so irgendwie sein beschauliches Leben, der hat dann zwar den Tod der Mutter zu verkraften, also das ist ein zentrales Element, da können wir vielleicht auch nochmal drüber sprechen und ansonsten, ja, der verteilt da ja seine Strafzettel im Parkhaus als Officer, als der unterwegs und singt dann da in dieser Kneipe halt, ja, so alte Lieder im Männerchor. und hat dann vielleicht mal so ein Date nebenbei, was aber auch nicht so richtig aussichtsreich ist. Also ich glaube, das ist ja genau die Spannung, mit der der Film da auch arbeiten will.
Ja, ich muss persönlich sagen, ich finde Harry Melling eigentlich einen sehr attraktiven Mann und fand das ein bisschen kurios, vielleicht sogar ihn in diese Rolle zu setzen. Also das ist ja im Buch, würde ich sagen, noch ein bisschen drastischer, wo es auch viel um vor allen Dingen seine Fettleibigkeit geht und um die Tatsache, im Gegensatz zu den anderen, die dort als Diener eben arbeiten, sich unterworfen haben, sind bei ihm die Rippen nicht sichtbar. Und irgendwie, es geht mehrfach darum, dass er vielleicht halt ein bisschen weniger klassischen Schönheitskonventionen entspricht. Das fand ich hier eigentlich gar nicht so stark abgebildet. Ich finde sowieso diese etwas übersteigerte Kontrastfigur, wie du schon sagtest, einmal geht es darum, okay, du betonst die Qualitäten von Ray noch weiter. Das habe ich hier ehrlich gesagt gar nicht so stark erlebt. Aber ja, du hast recht, der Tod der Mutter allgemein, dieses drohende Szenario im Buch, ist das die voranschreitende Zeit, die Jahre, die erst die Mutter, dann den Vater nehmen. Und hier ist es dann eben die Mutter, wo fast beiläufig eigentlich sie so zwischen den Einstellungen stirbt, Ray kommt nicht zur Beerdigung. Ist das der Versuch, nochmal so eine eigene Dramaturgie reinzubringen und das vielleicht etwas flache Beziehungskonstellationen-Konzept so ein bisschen mit Drama aufzuladen? Oder geht es darum, hier ist eine Art von anderem Leben, das und eine andere Beziehung, die auch nur für bestimmte Zeit funktioniert, und wir sehen halt als Vergleichsmodell die Beziehung seiner Eltern. Wie hast du das erlebt? Auch vor allen Dingen wie ich, vielleicht als Schablone für ein anderes Leben?
Ja, Schablone, anderes Leben könnte man sagen. Vielleicht bekommt das in dem Film nicht genug Raum, um das alles so mit Leben zu füllen. Ich dachte mir da, also erstmal fand ich spannend, dass der Film auch da erstmal eine gewisse Verweigerungshaltung einnimmt oder beziehungsweise seine Figur einnehmen lässt, weil sich dieser Colin ja dann doch dieser Trauerarbeit ein Stück weit auch verweigert, und die scheinen ja jetzt keine schlechte Beziehung gehabt zu haben, im ganzen Gegenteil, also Mutter und Sohn, und dann sehen wir aber nicht, wie er in Tränen ausbricht oder dergleichen auf der Beerdigung oder was auch immer, sondern er verweigert sich dem. Es kommt dann erst zu diesem Ausbruch in der Küchenszene, als er dann versucht, so einen Schmerz herbeizuführen, um irgendwie wieder was zu merken. Das ist dann vielleicht auch ein bisschen so eine Klischeeszene, die man da wählt, die aber dann ja wiederum nur als Vehikel genutzt wird, um die andere Beziehung so in eine neue Richtung zu lenken, denn das ist ja der Moment, wo diese Kälte dann auf einmal auftaut, also wo sich dieser Ray auf einmal öffnet, wo er ihm Zugeständnisse gemacht, was dann wiederum das andere Drama in Gang setzt, nämlich der Moment, wo die beiden dann beginnen, mal ins Sprechen zu kommen und gewisse Regeln oder auch Freiräume auszuhandeln, dass das dann wiederum ins Scheitern reinführt, ausgerechnet noch, nachdem wir den Höhepunkt im Kino erlebt haben. Das ist auch noch eine sehr amüsante Pointe, dass da dieses Kino auf einmal so erotisch aufgeladen wird, und dann kommen wir direkt in die Katastrophe hinterher.
Ja, auf jeden Fall. Die tatsächliche Transgression, die zwischen den beiden noch passieren kann in einer so sexuell freizügigen Beziehung, ist dann tatsächlich, wenn Nähe eingefordert wird. Das bringt die Beziehung zu einem Ende. Das sorgt aber auch noch mal für so einen kurzen Tag, in dem vielleicht wirklich so ein heterotoper oder ein utopischer Raum irgendwie geöffnet wird. Denn einen Tag verbringt man dann nach der Fasson von Colin. Das heißt, man geht ins Kino, man geht zusammen singen. Plötzlich gibt es auch die Möglichkeit, dass Colin in einer Hinsicht besser ist oder überlegen gegenüber Ray. Das heißt, Machtverhältnisse verschieben sich und wir erleben ihn plötzlich als jemanden, der Initiative ergreift. Aber das endet dann auch, wie schon angedeutet, in der Katastrophe. Und dem geht ja auch voraus der erste richtig große Streit, der damit endet, dass Colin mit dem Motorrad von Ray, also auch so einem symbolisch aufgeladenen Intimobjekt, in der Nacht verschwindet. Das ist eindeutig der emotionale Höhepunkt des Films. Das wird auch entsprechend inszeniert. Wie hast du denn diese beiden großen Sequenzen erlebt, die ja schon auch das sind, worauf der Film hinsteuert?
Wie habe ich die erlebt? Also ich fand beide total spannend auf ihre Art und Weise. Übrigens auch für mich das markanteste Bild des ganzen Films ist eigentlich, wenn Colin dann nach seiner Grenzüberschreitung wieder zurück nach Hause kehrt und auf dieser Treppe übernachtet. Und man sieht so diese harte Steintreppe, die sich so in seinen Nacken reinbohrt, und dieser Kopf, der da so eigenartig drauf liegt, also, und dann nähern sich diese Füße von Ray so ganz groß im Bild. Also das ist für mich eigentlich das spannendste Bild, das von dem ganzen Film hängen geblieben ist, und dass uns das Oder ich sag ganz frei heraus, ich bin dieser letzten Montage dann gewissermaßen auch, also wenn die beiden da ihren ganz normalen, in Anführungszeichen, Partnertag verbringen, schon noch so ein bisschen in die Falle gegangen. Also ich habe nicht so ganz damit gerechnet, dass es dann so endet. Ich hatte zwar da auch schon im Hinterkopf, dass ja auch im Roman das ein tragisches Ende nimmt, aber ich wusste nicht, dass das dann die Pointe dieses Films sein würde, dass dieser Kuss uns da als so große Grenzüberschreitung inszeniert wird, die dann wiederum zur Trennung der beiden führt. Insofern ist das in seiner Konventionalität, die es dann für mich da auch annimmt, wenn die beiden da singen und Eis essen gehen und was auch immer, ist das für mich dann schon wieder eine ganz passend gewählte Falle, die der Film da aufstellt.
Ja, da ist, glaube ich, der Gedanke auch ein bisschen so eine sowohl körperliche als auch visuelle Askese oder eine erzählerische Askese so aufzubrechen. So ein, sagen wir, Minimalismus, wie auch immer man den hier definiert, der dann eben in etwas emotional Näheres, in etwas Größeres überführt wird und dadurch wirken diese Dinge auch stärker. Also ich habe fast gedacht an sowas wie Leute, die sexuelle Enthaltsamkeit praktizieren, um dann besonders stark irgendwie halt zum Beispiel einen Orgasmus zu erleben, nur auf so einer emotionalen Ebene. Also man hält alles so Edging-mäßig, emotionales Edging unter der Oberfläche und dann bricht es heraus. Ich habe gedacht, über die Szene, über die Montage hätte man auch irgendwie Perfect Day von Lou Reed oder sowas spielen können, um dann alle Klischees zu erfüllen. Aber ich kann nicht sagen, dass es mir nicht irgendwie nahe gegangen ist und dass ich diesen One-Two-Punch von Sequenzen nicht tatsächlich irgendwie auch anrührend fand. Das ist kein Film, der mich vernichtet und in die tiefe Emotion treibt, aber auf jeden Fall einer, der dann mit mir auch ein bisschen was gemacht hat, der anrührend war. Und ich fand es auf jeden Fall inszenatorisch doch recht kompetent. Und wie du gerade sagst, gerade vielleicht in seiner Konventionalität interessant, weil man schon auch dann feststellt, natürlich kann auch das, was wir als relativ konventionelles Erzählen hat, wahrnehmen, so sehr unterschiedliche Temperaturen, sehr unterschiedliche Grade irgendwie annehmen. Und das ist ganz schön gegeneinander gestellt, vor allen Dingen, wenn dann diese Implosion, das Verschwinden, vielleicht so ein Tod ohne Tod stattfindet. Und ich muss sagen, für mich war der Film auch spätestens dann doch vor allen Dingen auch etwas, das sich von diesem konkreten Beispiel, von dem erotischen Spiel irgendwie vor allen Dingen in so einen metaphorischen Raum verschiebt. Würde sagen, für mich ist das irgendwie doch vor allen Dingen ein Film über das Erwachsenwerden. Denn was fordert das Erwachsenwerden von uns? Es fordert, dass wir in neue soziale Räume gehen. Es erfordert von uns neue Wohnungen und Schwellenerfahrungen. Es fordert von uns, dass wir kochen lernen und dass wir vor allen Dingen auch lernen, auf eigenen Beinen zu stehen. Und wir haben oft Figuren, die uns so begleiten in den Übergang, ob das jetzt Lehrer sind oder unsere erste große Liebe oder so. Und da habe ich schon auch irgendwie gedacht, vielleicht ist natürlich auch das, was von Ray ausgeht, der Zwang der neuen Welt, aus der man kommt. Man kommt als Kind, ist man jemand, der umstellt ist, der vielleicht doch wirklich im weitesten Sinne eine spießige Existenz führt, der viel äußere Zwänge hat, aber die sind vor allen Dingen halt so Stützräder. Und dann kommen plötzlich Zwänge, die uns zu uns führen, Selbstverweigerung und so weiter. Also, ich weiß nicht, spätestens bei der Szene und bei dieser Leerstelle, die dann eben mit dem Verschwinden von Ray kommt, dachte ich, das ist doch vor allen Dingen ein Film über Individuation und über die Art, wie wir von einer Art zu existieren in eine andere übergehen. Wie gehst du mit dieser Interpretation um? Ist das ganz abwegig oder, ich weiß nicht, mir schien es irgendwie dann doch über allem zu thronen und fast wichtiger zu sein als Sexualität, die natürlich mit dem Erwachsenwerden zu tun hat, aber die nur so ein Teilaspekt davon ist.
Das finde ich total einleuchtend und ich glaube, das macht ihn ja auch so breit anschlussfähig, wenn nur mehr Leute dem Ganzen eine Chance geben würden, dass man das auch einfach auf so einer ganz abstrakten Ebene, wie ja, begreifen oder auch spüren kann. Und ich glaube, da ist auch die Stärke des Films, dass er das in diesem Übergang belässt, weil der Roman macht das ja dann genau nicht. Also da haben wir dann ja nochmal den Schnelldurchlauf durch die restliche Biografie und die nächsten Jahre bis Jahrzehnte, wo die Figur dann ein neues Leben gewinnt und trotzdem kehrt sie immer wieder in Gedanken zurück und versucht da diese Lücken nochmal aufzufüllen, was irgendwie auch seinen Reiz haben kann. Aber dieses, ja, Befremdliche der Endlichkeit und das ist also vielleicht auch eine Akzeptanz zu lernen, genau mit dieser Übergangszone und dieser Übergangserfahrung umzugehen, das macht der Film eigentlich stärker und natürlich ist das ja dann auch der Endpunkt, dass es da vor allem darum geht, nochmal einen eigenen Blick auch auf das sexuelle Verlangen neu auszurichten, wenn wir dann nochmal von dieser Coming-of-Age-Erfahrung konkret zur Sexualität zurückkehren. Also, dass dieses Unterwürfige und dieses Spiel mit Dominanz und Unterwerfung trotzdem einhergehen kann mit einer Selbstvergewisserung der eigenen Grenzen. Es ist natürlich dann ein sehr grauenerregender Film, dass es ihn dann in die Fußball-Regionalliga treibt. Also da dachte ich, um Gottes Willen. Aber gut, kann man natürlich so machen.
Weißt du, die Welt ist voller Höllen für Leute mit Augen, die sie sehen können. Es gibt für jeden eine ganz persönliche und ja, ich glaube, Regionalfußball wäre auch eine, die zu den Top 10 der schlimmstmöglichen Szenarien für mich zählen würde. Aber das ist natürlich persönlicher Geschmack. Ich habe mich noch gefragt, ich möchte dich jetzt auch nicht auf dein eines Interesse herunterbrechen, aber wir haben schon darüber geredet. Natürlich haben wir auch irgendeine Form von Anschlussfähigkeit zu Dark Romance, Romantasy-Literatur. Wir wissen alle, du interessierst dich für Sündenschwarten, Wollustwälzer, Libido-Literatur, Schwitzschartiken, faunische Folianten und natürlich Schundschinken. Inwiefern siehst du hier eine Beziehung? Ist das ein, sagen wir, ein Film, der auch aus dem Zeitgeist entsteht, der diese Art von neuer, relativ breit konsumierter, sexuell aufgeladener Literatur irgendwie, ist das derselbe Zeitgeist, der die hervorbringt? Also, du hast über Heated Rivalry gesprochen. Ist das eine ähnliche Konstellation, die diesen Film ermöglicht?
Ermöglicht vielleicht auch, dass das so dann doch relativ breit rausgebracht wird. Wobei, gut, wir haben auch diese prominente Starbesetzung. Also ich glaube, der hätte so oder so sein Weg nach draußen gefunden. Ja, ist schwer darüber zu sagen, inwiefern das eine das andere bedingt. Ich finde die seltsamerweise dann doch sehr verschieden. Also gerade bei Heated Rivalry kommt er dann ganz dezidiert genau aus diesem literarischen Kosmos, auch aus einem sehr weiblichen und man muss auch ganz eindeutig betonen, heterosexuellen Kosmos. Also selten habe ich so heterosexuell über Homosexualität gelesen wie in dieser Reihe. Das wird dann in der Fortsetzung The Long Game, das ist dann dieser sechste Band dieser Reihe, wird das dann nochmal schlimmer. Also wo man sich wirklich denkt, meine Güte, sie hat doch gar keinen Bestreben an den Tag gelegt, sich wirklich mal in eine andere, in eine queere Lebensrealität reinzusetzen, sondern man hat da wirklich nur das Gefühl, dass das so die, ja, die verklärende und ja auch eine gewisse fetischisierende Schablone auf diese in Anführungszeichen abweichende Sexualität draufgelegt wird. Das ist auch komplexer in seiner Thematik. Ich will das Fass auch gar nicht aufmachen, aber ich finde das in seinem ganzen erzählerischen Ansatz schon sehr verschieden und auch die Art und Weise der Grenzüberschreitung, die ist ja hier bei Pillion doch noch mal deutlich realistischer und geerdeter und stärker aus dem Leben gegriffen. Gut, das ist jetzt nicht das Leben der Mehrheit der Menschen heute, aber was einfach, wie gesagt, doch ja greifbarer erscheint als jetzt Geschichten, gerade wenn wir in diesem Dark Romance-Segment sprechen, wo das dann so stark mit Kriminalität und auch mit einem Genre, mit einer Genre-Tradition verbunden ist. All das findet hier ja gar nicht statt.
Ja, es wird hier so angedeutet höchstens, oder? Der Serienkiller, das ist so eine Behauptung, die kurz über seinem Kopf schwebt, aber ja, die nie wirklich ausgespielt wird. Das ist wahrscheinlich dann auch der zentrale Unterschied. Wobei das natürlich dann auch, ja gut, ich finde diese Genrefrage eigentlich ganz interessant. Wenn nun alle, wie in meinem Intro angedeutet, mit der Domcom hantieren, da würde ich dann schon auch noch mal gern die Schablone der Romcom da drüber liegen. Ist das denn überhaupt ein sinnvoller Vergleich? Oder waren die Journalisten und Journalistinnen da einfach stolz, dass sie halt irgendwie so eine Art Wortspiel gefunden haben?
Ich weiß gar nicht, wer da zuerst damit angefangen hat, ob das die Presse war oder ob das der Verleih in die Welt gesetzt hat. Das will ich jetzt gar nicht behaupten. So oder so, naja, das verkauft sich natürlich sehr gut, weil das Romcom, was ja nun mal herkömmlicherweise ein heterosexuell geprägtes Genre ist, da versucht man wahrscheinlich so ein bisschen nach dem Mainstream zu fischen und auch die Presse muss sich ja nun mal verkaufen. Auch da muss man ja leider sagen, wenn man das jetzt deutlicher als ja queere Romanze, noch dazu queere BDSM-Romanze auch journalistisch vermarktet, schon in der Überschrift, dann weiß man, dass das weniger Leute klicken werden, weil die Leute da halt leider nicht offen genug für sind. Insofern ist es dann halt so ein, ja, ironisch kokettierendes Label, was das vielleicht Mainstream-tauglicher erscheinen lassen soll. Und ja, über diese komödiantischen Anklänge haben wir ja schon gesprochen, aber ich finde das dann doch ja sehr weit ab davon. Also auch so Szenen des Kennenlernens oder wie man überhaupt zur ersten Annäherung vornimmt, das wird ja hier schon radikal durchkreuzt. Also spätestens bei dieser Bezwingung in der Seitengasse.
Ich wollte sagen, also wenn das Meet Cute in einem Julia Roberts Film irgendwie ihr wohl so aussieht, das wäre auf jeden Fall eine große neue Stufe, die Rom-Com-Unterhaltung dann auf jeden Fall erreicht hat. Da weiß ich nicht, was Richard Gere da genau dann vorhätte. Aber gut, wir sehen mal, wie sich das in der Zukunft entwickelt. Ich habe auf jeden Fall auch zuletzt viel über die seltsamen Paratexte aus der Werbung der Verleiher und Verlage irgendwie nachgedacht. Wir haben bei Gelesen, meinem Literaturpodcast und dem von Finn Benkert über Fuckgirl von Bianca Jankowska gesprochen, der auch so mit alternativer Sexualität und vor allen Dingen mit der Kategorie Female Revenge vermarktet wurde, die dann im Roman selbst irgendwie so eine sehr kleine Nebenrolle gespielt hat. Aber ja, man sucht Label, man sucht Kategorien und ich finde das ehrlich gesagt nicht ganz falsch. Ich habe schon das Gefühl, wenn wir eine fortschreitende Toleranz haben, dann ist das auf jeden Fall irgendein Level von Zugang, auf dem eben diese Art von Kino existieren kann. Mal schauen, ob es noch mehr Domcoms geben wird in Zukunft. Aber bis
Ich wollte noch mal einhaken bei dem Literaturvergleich auch. Also, wenn ich so populäre Literatur lese, die sich sehr stark mit Sexualität beschäftigt, dann lese ich auch ganz oft in den Triggerlisten am Anfang, Triggerwarnungslisten, dass da BDSM aufgeführt wird und auch wieder dieser Begriff eigentlich verwässert wird oder einfach Missbrauchsszenarien als BDSM ausgegeben werden oder ja, dann findet da vielleicht mal eine Fesselszene statt oder so. Das sind dann halt die BDSM-Elemente. Da würde ich dann halt auch nochmal sagen, da trennt sich das dann halt. Also da hat Pillion halt einfach ein viel schärferes Gespür für tatsächliche Lebensrealitäten. Ich will das jetzt nicht als Qualitätsmerkmal per se erheben, dass alles immer unbedingt realistisch sein soll oder dass es so alltagsnah sein muss, aber da trennt sich das dann eben total von dieser Art von, oder wie da mit Grenzüberschreitungen auch umgegangen wird.
Ja, ich dachte nur einfach, wenn es einen Kontext gibt, in dem Queerness als etwas Transgressives oder Queerness als Eigenschaft des revolutionären Subjekts irgendwie gedeutet wird, dann ist das hier sicher nicht mehr vorhanden. Da ist man wahrscheinlich dann doch näher an der Dom-Com tatsächlich. Aber wir können das ja in der Christian Eichler Gedächtnisfrage bündeln. Yannick, sollte man Pillion gesehen haben? Nein, muss man Pillion gesehen haben?
Na, man muss ja gar nichts gesehen haben.
Das ist richtig. Ich sehe hier auch, da ist meine Sirene leider losgegangen. 10 Minuspunkte für dich. Denn jetzt sind wir bei der Quizshow, Katz. Und ja, leider bist du jetzt bei minus 40 Punkten.
Kann ich einen Telefonjoker anrufen?
Nein, und für den mittelmäßigen Witz gibt's noch mal minus 10 Punkte. Ja. Nein, Quatsch.
Ich sage ja, den muss man gesehen haben. Also wie schon gesagt, das war so im letzten Jahr mein Lieblingsfilm, mit dem ich am meisten Freude habe und wo ich auch jederzeit sagen würde, ich schaue mir den noch ein drittes und viertes Mal an und kann da wieder eine sehr spannende Zeit mit haben. Und der ist wahnsinnig unterhaltsam. Wir haben all dieses Spiel mit den Tonalitäten jetzt schon ausgiebig besprochen und der ist für mich ganz großartig und das ist für mich so einer der besten queeren Filme, die in den letzten Jahren rausgekommen sind, auch weil er ästhetisch in seiner Schnörkellosigkeit da vieles anders macht, gerade in seiner Reduktion, die vielleicht so ein bisschen unscheinbar wirkt, aber ich finde auch da und ich arbeite jetzt auch hin und wieder mal mit dem Sissy Mac zusammen, also von Salzgeber. Und was ich mir da auch so an queeren Ästhetiken gewissermaßen in letzter Zeit angesehen habe, da habe ich auch schon manchmal eine gewisse Formelhaftigkeit so rausgelesen, auch wie man so mit Beleuchtungen umgeht und so weiter. Und ich finde, das macht der Film nicht. Deshalb ragt er für mich da auf jeden Fall heraus und ist ein ganz toller Film. Wahrscheinlich geht er gnadenlos unter an den Kinokassen. Abseits von einem winzig kleinen Publikum. Ich denke mal, in den vielen queeren Previews, in den Programmkinos lief er einigermaßen gut, aber im regulären Programm hält er sich wahrscheinlich zu Unrecht nicht ganz so gut. Deshalb kann ich nur empfehlen, dem eine Chance zu geben und sich dem mal auszusetzen.
Ich finde, man muss ihn nicht gesehen haben, aber eine gewisse Grundsympathie kann ich nicht von mir weisen. Ich finde das alles ganz charmant gemacht. Ich finde, der hat viele interessant gemachte Momente, ist schön gespielt. Er könnte aufregender sein. Man kann jetzt immer noch fragen, inwieweit Queerness halt eine Assimilation, eine Integration in einen Kontext, in eine Gesellschaft vornimmt, die vielleicht lange sehr skeptisch gegenüber ihr war und das auch immer noch wieder werden kann. Wir wissen nicht, wie lange bestimmte abstrakte Vorstellung von gesellschaftlichem Liberalismus eben weiter existieren. Das kann sich immer verschieben. Aber jetzt für diesen Moment scheint mir das ein adäquater Film, ein nett gemachter Film, ein schöner Film zu sein. Aber gibt es denn noch weitere Sachen, Bücher, Veröffentlichungen, Filme, die man empfehlen kann? Gibt es noch etwas, das du den Zuhörenden da draußen mitgeben möchtest, Janik?
Ich habe so viel Schlechtes gesehen in letzter Zeit.
Das habe ich mitbekommen. Man hat schon manchmal das Gefühl, die größte masochistische Beziehung, die Beziehung des Unterworfenen, die führst du mit dem Kino, mit das dem dich Kino, auf immer ja. neue Weise quält.
Ja, naja, ich habe mir jetzt sowas angesehen wie Eat, Pray, Bark bei Netflix mit Rory Gislason als Hundetrainer Nodon. So. Das sind dann so Sachen, die kann ich leider nicht so wirklich empfehlen. Vieles schaue ich mir dann halt gerne für die Arbeit an, aber ist jetzt vielleicht noch nichts, was ich der Allgemeinheit empfehlen würde. Ich weiß gar nicht, ich glaube, über Alpha von Julia Ducournau habe ich jetzt schon mehrfach gesprochen, deshalb wird es vielleicht auch ein bisschen langweilig, aber der ist ja jetzt rausgekommen, ganz frisch in die Kinos, deshalb kann man da nochmal drauf hinweisen. Vielleicht haben wir ja irgendwann auch nochmal die Gelegenheit, vielleicht irgendwann in der Was gab's noch Folge oder so weiter, das auch nochmal zu thematisieren. Ich glaube, da kann man ja auch sehr kontrovers drüber diskutieren, wie dieser sehr ambitionierte dritte Film gelungen ist. Also, wie gesagt, ich fand ihn ja ganz großartig, aber er nimmt sich vielleicht doch tatsächlich ein bisschen zu viel vor in seiner Verschränkung von einerseits Aufarbeitung der AIDS-Krise und dann dieses Suchtdrama in der Familie, dass die Mutter und Tochter immer wieder neu heimsucht. Also, das sind so zwei ineinander verschachtelte Filme, die vielleicht nicht immer ein homogenes Ganzes ergeben, aber das auch gar nicht wollen, hatte ich den Eindruck. Deshalb das als Hinweis nochmal am Rande, ich habe einen sehr guten Horrorroman gelesen in letzter Zeit, wenn wir zur Literatur schauen. When the Wolf Comes Home von Ned Cassidy, der ist jetzt auch auf Deutsch erschienen im Fester Verlag, ist quasi eine Variation des Werwolf-Stoffes. Also das beginnt damit, dass ein Junge vor seinem Vater ausbüchst. Der Vater scheint gewalttätig zu sein. Er findet dann Zuflucht bei einer, ja, mehr oder weniger erfolgreichen Schauspielerin, deren Karriere so ein bisschen durchhängt. Und die beiden fliehen dann vor diesem gewalttätigen Vater. Und dann denkt man sich so nach 20, 30 Seiten, na gut, das ist ja jetzt alles auserzählt. Der übergriffige, gewalttätige Vater soll dann metaphorisch für den Werwolf stehen und der wird dann auch dieser Werwolf sein. Also ich denke, das kann man noch spoilerfrei vorwegnehmen, aber dann geht dieser Roman auf einmal in eine völlig andere Richtung nach so ungefähr 50, 60 Seiten und nimmt dann eine Abzweigung, die das in eine ganz neue Dimension lenkt. Und es geht dann da ganz allgemein um Kindheitsängste, Kindheitsprojektionen, das Spannungsfeld zwischen dem, was Kindern Angst macht und was Erwachsenen Angst macht, das geht dann über in so eine Art von auch existenziellen Horror, wenn es darum geht, Menschen regelrecht auszulöschen, was dann auch der Text selber in seiner ganzen Textgestaltung vornimmt, also Identitäten, die da auf einmal getilgt werden, was dann also sehr verstörende Twists gewissermaßen auch nimmt und also das fand ich ganz großartig, das ist so ein definitiven Horror-Highlight. Ich habe mitbekommen über Facebook, dass der wohl auf der Leipziger Buchmesse auch bei Festa sehr gefragt war, der wurde da wohl, sehr gut verkauft und ich glaube, das könnte so ein kleiner Kultroman werden.
Ein kleiner Werwolf-Kultroman. Ja. Ich würde erstmal ganz frech zwei Produktionen von mir selbst pitchen. Einerseits war ich mit einem Team von 4 Teilnehmenden und Patrick Holzapfel in Kooperation mit Jugend ohne Film auf der Diagonale und es sind dort 6 Podcasts entstanden von den Teilnehmenden Daniel Ennemoser, Julia Krilova, Merle Poll und Kira Reichel, die man auf diagonale.at/podcast findet und ich glaube, da sind einige sehr schöne Sendungen bei entstanden. Und darüber hinaus gibt es auch ein neues Heft von Jugend ohne Film, die Ausgabe Nummer 4 zum Thema Sand, beziehungsweise Sand und Film. Und ich habe dort über die Beziehung von Sand und Pixel geschrieben. Für wen das interessant klingt, der kann sich an Jugend ohne Film wenden. Und empfehlen würde ich, glaube ich, einen Start, der jetzt, glaube ich, am Freitag bei Mubi zu sehen ist. My Undesirable Friends Part 1 Last Air in Moskau von Julia Loktev, der, glaube ich, letztes Jahr auf der Berlinale gelaufen ist. Und die Filmemacherin Julia Loktev hat ab Oktober 2021 in Moskau einen Dokumentarfilm drehen wollen über ein neues Gesetz, mit dem Journalisten und Journalistinnen vor allen Dingen als Agenten des Auslands deklariert werden sollten. Aber dann verschiebt sich natürlich noch etwas mehr in Putins Russland, denn natürlich, wir wissen es alle, beginnt der Ukraine-Krieg und plötzlich passiert so viel mehr. Und das Interessante ist, diese sehr lange Beobachtungsstudie, die erzählt vor allen Dingen vom Verschwinden von Bildern. Plötzlich kann man bestimmte Sachen nicht mehr filmen. Es geht vor allen Dingen um einen oppositionellen Fernsehsender, der eigentlich ursprünglich so eine Art Lifestyle-Fernsehen machen wollte, aber dann plötzlich gegen Putin kämpfen musste. Und es ist ganz interessant, diesen Journalistinnen und Journalisten eben durch ihren Alltag zu folgen, und plötzlich brechen Sachen ab, plötzlich kann man Sachen nicht mehr zeigen, sondern nur noch schwarze Texttafeln, die hier nicht behelfsmäßig da sind, sondern die hier dazu da sind, um eben vom Verschwinden von Aufnahmen zu erzählen. Und ich glaube, das ist schon ein sehr interessantes Dokument einer Zeit, und es wird auch jetzt wahrscheinlich gegen Ende des Jahres irgendwie im Festival-Kontext den zweiten Teil zu sehen geben, der dann wahrscheinlich auch irgendwann auf Mubi landet. Also My Undesirable Friends Part 1 Last Air in Moskau fand ich sehr bemerkenswert. Und damit sind wir am Ende der Sendung angelangt. Yannick, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
Sehr gern.
Ja, hat mich auch sehr gefreut. Ich habe das Gefühl, wir haben den Film ja nun wirklich so viel wir das konnten von allen Seiten beleuchtet. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss und bis zum nächsten Mal.
Tschüss.